Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel lesen wir für heute Folgendes. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Die 9. Stunde, das ist von 6 Uhr morgens an gerechnet 15 Uhr. 15 Uhr, Zeit für den Gottesdienst. Moment, das ist Arbeitszeit. Petrus und Johannes, gläubige Juden und christusgläubige Juden der frühen Jahre, unterbrachen ihre Arbeit zum Gebet. Nicht Arbeit bis zum Umfallen, Arbeit bis zur Gebetszeit. Nichts soll da die Andacht stören, doch es kommt anders. Denn vor der Tür, ausgerechnet dort, wo der Weg so eng wird, dass man wirklich nicht mehr ausweichen kann, da liegt etwas. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Da wurde ein Mann, der von Geburt an gelähmt war, herbeigetragen. Und ihn setzte man an die sogenannte schöne Tür des Tempels, damit er Almosen von denen erbat, die in den Tempel hineingingen. Ach je, muss das jetzt sein? Musste der ausgerechnet jetzt liegen? Ach, das darf man gar nicht denken. Muss ausgerechnet heute Morgen vor der schönen Pforte der Michaelskirche eine Matte und ein Schlafsack liegen und ein Korb? Na, immerhin war er ja nicht da. Der Gelähmte war da. Was haben Johannes und Petrus gedacht? Vielleicht spricht er wen anders an und wir können einfach so hintenrum vorbeihuschen. Ja, weil wenn das klappt, dann sitzen wir im Tempel und denken über diesen Mann nach und tragen ihn auf unseren Schultern. Wir können ihm auch einfach irgendwas zustecken, dann haben wir unsere Schuldigkeit getan und gehen weg. Aber wir Protestanten sehen darin schon fast Ablasshandel. Was würde das dem überhaupt helfen, wenn man dem jetzt eine Münze gibt? Ist das nicht Unterstützung der Abhängigkeit? Und überhaupt, wenn dieser Mann gelähmt ist, wer hat ihn dahin getragen? Ist das eine Clan-Struktur? Sollte man sowas unterstützen? Müssen wir nicht viel substanzieller da herangehen? Oder sind das gerade alles intellektuelle Ausreden, um irgendwie an dieser Sache wieder rauszukommen? Ich glaube, wir kennen das alle so oder anders. Aber der Mann liegt da. Ich lese weiter. Als der Mann Petrus und Johannes sah, wie sie im Begriff waren, in den Tempel hineinzugehen, da bat er sie um ein Almosen. Seine Bitte nagelt die Jünger regelrecht an der Schwelle zum Tempel fest. Sie kommen aus dem Tritt. Jetzt muss ich zeigen, ob das stimmt, was in den direkt vorausgegangenen Versen der Apostelgeschichte geschrieben steht, von der Gütergemeinschaft der ersten Gemeinden. Dort lesen wir nämlich, alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Dieser Moment an der Schwelle zum Tempel ist hochstilisiert und die Uhrzeit keine Nebensächlichkeit. Die 9. Stunde ist die Todesstunde Jesu, wo der Vorhang im Tempel zerreißt, das Allerheiligste offen steht, wo das Himmelreich auf Erden beginnt. Hei nun. Petrus aber blickte den Mann an und sprach zusammen mit Johannes: Sieh uns an. Ich stelle mir vor, dass Petrus und Johannes nicht einfach stehen blieben vor einem Mann, der am Boden sitzt oder liegt. Vielleicht noch mit der Sonne im Rücken, sodass er geblendet wäre, wenn er sie anschauen muss. Ich stelle mir vor, dass sie in die Hocke gingen, sich zu ihm neigten, um ihn direkt selbst anzublicken und ihn sodann ermutigend anzusprechen: Sieh uns an. Welchen Sinn würde diese Bitte machen, wenn dieser Mann in dem Moment nicht mit gesenktem Kopf da sitzen würde? Warum senkt er den Kopf? Er hat sie doch gerade noch angesprochen, als sie in der Ferne waren. Wenn ich mich hineinfühle in seine Situation, dann denke ich, vielleicht senkte dieser Mann seinen Kopf, um sich zu schützen vor dem beschämenden Anblick schnell vorbeieilender Füße in staubigen Sandalen. Vielleicht will er nicht erkannt werden, weil er sich schämt, hier zu sitzen, weil seine Familie ihn täglich hier vor das Tor setzt zum Betteln. Vielleicht schämt er sich auch noch, dass er überhaupt seit Geburt gelähmt ist, obwohl er dafür nichts kann, aber er bereitet seiner Familie Schwierigkeiten. Und vielleicht ist er auch müde, hungrig, durstig, nach 9 Stunden vor der Tür. Der Mann sah Petrus und Johannes an und erwartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. In diesem Moment zeigt sich, welcher Mut dazu gehört, sich hinzuknien und diesem Mann ins Gesicht zu schauen, ganz nah. Denn was geschieht? Der Mann schaut zurück mit seiner Erwartung, mit seiner Hoffnung, mit dem, was er begehrt, ganz nah. Probieren wir das einmal aus. Hier in der Kirche, schauen Sie mal nach rechts und links und schauen Sie sich mal richtig in die Augen. Nicht so flüchtig, sondern ein richtiger Blick hinter sich, vor sich. Man darf auch mit mir Blickkontakt suchen. Probieren Sie es mal aus. Erst mit jemandem, den Sie kennen, und dann mit jemandem, den Sie jetzt besser kennenlernen. Beim Rückblick verraten unsere Augen mehr, als uns manchmal lieb ist. Manche Unsicherheit. Vielleicht auch, wenn ich mir Petrus und Johannes vor diesem Mann vorstelle, ein bisschen, ja, Abscheu vor dem Geruch seiner Armut, vor dem Geruch seines Körpers, vor seiner Kleidung. Ein Zurückschrecken vor seiner Sehnsucht und seiner großen Erwartung, jetzt bekomme ich etwas, jetzt wird sich etwas tun. Ein intensiver, intimer Augenblick. Jesus verheißt im Johannesevangelium: Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Die Jünger haben das nicht immer erkannt. Nun stehen Petrus und Johannes vor dem gelähmten Mann. Er sieht sie. Und eigentlich sollte er jetzt doch auch erkennen, den, der sie gesandt hat. Oder? Aber er hält die Hand auf und hat eine klare Absicht, was er möchte. Der Mann an der schönen Tempeltür sah Petrus und Johannes aufmerksam an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Diese Szene, ist der Mittelpunkt. Die Kamera beginnt zu drehen um diesen Moment der drei Männer an der Tempeltür. Alles andere verblasst im Hintergrund. Die Kamera dreht und ich frage mich, welche Perspektive nimmt sie ein? Silber und Gold habe ich nicht. Ich beginne mit dem gelähmten Mann. Er sitzt dort, hält die Hand offen. Silber und Gold? Ich möchte eine Münze haben. Ich bin doch nicht so unverschämt. Silber und Gold, was denkt der von mir? Die Kamera dreht auf Petrus. Silber und Gold habe ich nicht. Du bist ein Gottesgeschöpf, ein geliebtes Kind, unser Nächster. Du hast nicht nur verdient, eine Münze zugeworfen zu bekommen. Du verdienst etwas, das dein Leben grundlegend ändert. Silber und Gold. Aber das habe ich nicht, das kann ich dir nicht geben. Aber du verdienst es, dass das endet, was dich hier hält. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Die Kamera dreht wieder auf den Mann. Nanu, was passiert denn jetzt? Also was will er mir jetzt geben? Kriege ich jetzt sein Hemd oder seinen Umhang? Die Kamera dreht wieder zu Johannes und Petrus. Sie haben noch Jesu Worte von der Aussendung im Ohr. Im Lukasevangelium, im 10. Kapitel, verheißt Jesus seinen Jünger, als er sie aussendet. Und nicht nur den 12, sondern insgesamt sind es dort 72, die er sendet. Folgende Verheißung spricht Jesus. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Petrus und Johannes sind ganz erfüllt von Pfingsten. Sie sind on fire. Sie sind auf einer Mission. Und da sitzt jetzt ein Gelähmter. Und jetzt können sie ihre Mission erfüllen. Das ist der Moment. Wir können wahr machen. Wir können durchstarten mit dem Himmelreich auf Erden. Sofort, jetzt. Power, Mut, ran. Kurze Frage. Hier vorne sitzt jemand vor der Kirchentür. Mit einer offenen Hand und bittet um Geld. Vielleicht mit so einem Schild. Wer würde sich trauen, sich hinzuhocken? Sie müssen sich nicht melden. Sie können das im Herzen beantworten. Wer würde danach für diesen Menschen ungefragt beten? Wer würde dem Menschen im Namen Jesu Christi aus Nazareth Heilung zusprechen? Und dann kommt Petrus, wir kennen ihn ja, Petrus ist on fire. Petrus war immer schon voller Energie. Und nachdem er zu dem Mann sprach, ergriff er ihn bei der rechten Hand und richtete ihn sogleich auf. Er reißt ihn regelrecht auf die Füße. Das ist Petrus. So kennen wir Petrus, oder? Voller Mut, voller Tatendrang, voller Kraft. Da passiert was, wenn Petrus kommt, gerade zur 9. Stunde der Auferstehungsstunde. Drehen wir zurück auf den Mann mit der Lähmung. Ich habe vieles nicht erkannt in diesem Text, bis ich den Kommentar einer Pfarrerin las, die im Rollstuhl sitzt. Es gibt eine inklusionssensible Auslegung von Heilungsgeschichten und es gibt eine Theologie der Behinderung in unserer theologischen Landschaft mittlerweile. Und diese Frau, die im Rollstuhl sitzt, weist auf mehreres hin, was mir nicht aufgefallen ist. Das Erste, wenn Jesus einen Menschen heilt, wie hat er das immer gemacht? Als Erstes hat er den Menschen angeschaut, hat Petrus auch gemacht. Dann hat er ihn angesprochen, was ist es, was ich für dich tun soll? Wenn Jesus nicht nach einem Auftrag gefragt hat, dann waren das Heilungsgeschichten, in denen der Mensch zu Jesus kam und sagte, Meister, ich weiß, alle Dinge sind dir möglich. Und hat so Glauben bekannt, hat so bekannt, ich möchte etwas von dir. Oder die blutflüssige Frau ist heimlich an Jesus herangeschlichen, hat die Hand nach ihm ausgestreckt. Das ist hier anders. Diese Heilung ist zumindest etwas unsensibel vollzogen. Ungefragt, vielleicht sogar übergriffig. Wir hatten gerade am Mittwoch eine Schulung unserer Jugendteamerinnen, Kindeswohlgefährdung, Selbstverpflichtungserklärung und polizeiliches Führungszeugnis. All das braucht man in der evangelischen Jugend, um mitarbeiten zu dürfen mit Kindern und Jugendlichen dieser Tage. Und einfach so jemanden anfassen und hochreißen geht gar nicht. Petrus tut es trotzdem. Er macht einen Fehler, um ein Wunder zu vollbringen. Um zu teilen das Kostbarste, was ihm am Herzen liegt. Wer von uns macht keine Fehler? Es wäre auch ein Fehler, nichts zu tun. Wir müssen Mut haben, Fehler zu machen. Und zugleich ist alle Schrift uns gegeben zur Lehre, zur Ermahnung, zur Besserung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen werde und zu jedem guten Werk geschickt. Wir können also in dieser Kameraeinstellung aus den verschiedenen Perspektiven verschiedene Wahrheiten lernen und bleiben doch weiterhin angefragt von diesem Mann vor der Tempeltür, wie wir handeln, wenn es an uns ist, in dem einen Moment uns zu entscheiden. Wir können nicht nicht entscheiden. Und was geschieht mit dem Mann? Was geschieht mit dem Mann, da Petrus ihn auf die Beine zieht? Im selben Moment wurden seine Füße gestärkt und seine Knöchel fest. Und als er aufsprang, da konnte er stehen und ging umher. Und er betrat sogleich mit ihnen den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. 7 Verben, voller Energie, voller Dynamik. Der Mann, der immer nur an der Schwelle zum Tempel war, wegen seiner Lähmung, wegen seiner körperlichen Unreinheit, darf nun hinein in den Tempel, wird wieder aufgenommen in die Gemeinschaft, wird integriert, wird von allen gesehen. Das ist wirklich lebensverwandelnd. Und offensichtlich freut er sich und nimmt diesen Übergriff für sich heilsam für sein Leben an. Denn Gold und Silber hat Petrus nicht, aber den Namen Jesu Christi von Nazareth, den haben wir heute auch. Im 21. Jahrhundert mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild, mit dem Vertrauen in die Schulmedizin. Und doch sind die Heilungsgeschichten in der Bibel bewahrt. Und wenn ich selbst es noch nicht erlebt habe, ein Heilungswunder vollbringen zu können und vielleicht auch Zweifel daran habe, ob das je in meinem Leben passieren wird, so können wir doch Heilung und Genesung schenken mit den Gaben, die wir haben, mit dem Mut, den wir haben, mit der Verbindung der Gemeinde, mit Partnerschaften, mit diakonischer Arbeit, mit der Unterstützung der Diakonie Streetwork. Wir können vieles tun, ohne eins zu eins das Gleiche zu tun, was Petrus tat. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, dem Nazarener. Steh auf. Menschen aufrichten, Blickkontakt aufnehmen, einander sehen, hören, verstehen. Das ist ganz sensibel und ganz kostbar. Ich denke auch gerade in unseren Zeiten, wo Silber und Gold Höchstpreise erreichen, wo viele Menschen in Verunsicherung Sicherheit darin suchen, gibt es eine Sicherheit jenseits des Materiellen, eine Sicherheit im Glauben und Vertrauen, im Anvertrauen meines Lebens an Jesus Christus, den Weg, den ihr Konfirmandinnen und Konfirmanden geht. Und dann können wir auch beherzt hinausgehen und zupacken und aussprechen und den Namen Jesus Christus von Nazareth ins Gespräch bringen, mitten in unserer Welt, auf Social Media, auf Instagram und wo auch immer, auf der Straße beim Winzerfest. Und dennoch bleibt bei mir eins hängen, eine gewisse Verunsicherung, die heilsam mir erscheint. In der Heilung des Mannes, in dem Jubel, darin mischt sich auch Erstaunen und Entsetzen der Menge, die es sieht. Ein bleibender Zweifel, es war immer schon so. Auch eine vollmächtige Wirkhandlung Gottes bleibt unperfekt, wie diese Heilungserzählung auch. Und interessanterweise berührt das wieder die Theologie der Behinderung. Dort wird geworben für eine Wertschätzung des Unperfekten. Denn das ist eben unser irdischer Status, unperfekt. Non posse, non peccare. Wir können nicht nicht sündigen in diesem Leben. Aber da selbst der auferstandene Jesus Christus verletzt ist, durchbohrt, vernarbt und damit körperlich unvollkommen, steckt da drin eine Botschaft. Denn als er sich seinen Jüngern zeigt als Auferstandene, erkennen sie ihn nicht an Glanz und Herrlichkeit. Aber am Ende des Lukas-Evangeliums steht, Jesus spricht zu seinen Jüngern, was seid ihr denn so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fasst mich an und seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und Füße. Auch die Jünger müssen sehen lernen. Und der vernarbte Auferstandene möchte uns versöhnen mit den Narben unseres Lebens, mit der Blindheit unseres Erkennens. Und er möchte uns lehren, mit Wunden, Unvollkommenheiten und Narben zu leben, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Einzelne. Und gerade dadurch, durch dieses Leben mit dem, Heilung zu erfahren, Heilung aus falschen Glaubenssätzen und eine Kraft der Auferstehung, des Mutes, sich zu zeigen, wie wir sind, mitten im Leben und enge, wahre, berührende, intime Begegnung zu erfahren. Das ist kostbar. Silber und Gold, liebe Gemeinde, habe ich nicht. Aber was ich habe und meine erkannt zu haben, gebe ich euch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.